Einatmen, ausatmen, Maklerverse einschalten. Herzlich willkommen zum Podcast von WIMAKLER für mehr Erfolg in der Versicherungsbranche. Hier dreht sich alles um euch. Tipps und Tricks für nachhaltigen Erfolg und vieles mehr.
Einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Tag und einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich muss schon anfangs grinsen, weil wir, bevor wir diesen Podcast gestartet haben, hatten wir jetzt so ein paar Minuten so kurz so kennenlernen und so weiter. Und ich muss sagen, ich freue mich auf die Folge. Wird, glaube ich, sehr, sehr geil. Und deswegen leite ich euch gerne in diese Folge mal ein. Ich habe heute den Vincent bei mir. Und bevor ich jetzt schwärme von ihm, würde ich sagen, ich überlasse ihn schnell mal das Wort. Und würde mich freuen, wenn du dich kurz vorstellst, lieber Vincent. Schön, dass du da bist. Und hau gerne mal raus, was dich heute hier erwartet oder was uns heute hier erwartet. Und aber auch, wer du bist, was du so machst und so weiter und so fort.
Ja, perfekt. Danke für die Einleitung. Ich bin Vincent, kurz Vince. Bin 30 Jahre jung, komme aus Gießen, Mittelhessen. Bin mittlerweile jetzt seit knapp 4 Jahren in der Finanzdienstleistung, ursprünglich mal wie die meisten im Strukturvertrieb gestartet, hatte mal so eine frühere Geschichte im Controlling, bin schon immer sehr zahlenaffin gewesen, habe aber irgendwann gemerkt, hey, irgendwie nur Excel, PowerPoint soll nicht mein ganzes Leben sein. Dann bin ich in den Finanzvertrieb gestartet, dann hat sich das alles ein bisschen weiterentwickelt, Makler geworden und was soll ich dir sagen, heute ist mein Leben wieder Excel und PowerPoint, aber ja, zumindest ein bisschen cooler als damals. Wir machen Lead-Generierung, sind ein kleines Finanzberatungsunternehmen geworden mittlerweile. Kein klassischer Vertrieb in dem Sinne. Und machen da auch ein relativ erfolgreiches Geschäft. Haben mittlerweile über 2000 Kunden, die wir betreuen. Und ja, das erstmal so kurz mit zu meiner Person.
Mhm. 2000 Kunden höre ich jetzt raus. Wie schafft man das?
Ja, ich würde mal sagen, indem man auf der einen Seite eine gute Arbeit macht und indem man an der anderen Seite natürlich dafür sorgt, dass die Leute auch wissen, dass du eine gute Arbeit machst. Wir machen sehr viel im Online-Marketing-Bereich, haben ein relativ großes Instagram-Profil, ist die Finanzsiege. Falls das irgendjemand schon mal gesehen hat, haben da mittlerweile, ich glaube, mittlerweile sogar über 55.000 Follower. Haben damals ganz klein angefangen als anonyme Brand, als ich noch im Vertrieb war, wo wir einfach nur gesagt haben, hey, keine Ahnung, wir teilen irgendwie das Wissen, was einem in der Branche nicht gesagt wird. Ich komme, wie gesagt, auch aus dem Strukturvertrieb und ich habe damals gemerkt, es gibt ein riesengroßes Problem, gerade in den Vertrieben. Die Leute werden oft vertrieblich sehr gut ausgebildet. Ich denke, da stimmst du mir zu.
Definitiv, ja.
Fachlich aber eher weniger. Das heißt, meistens wissen die Leute sehr gut, wie sie verkaufen. Sie wissen aber gar nicht, was sie verkaufen und warum sie es verkaufen. Und ich habe damals auf der einen Seite in den Beratungsgesprächen, die ich bei einer erfolgreichen Beratung bei uns im Vertrieb hospitiert habe, mitbekommen, aber auch bei den Trainees, die gestartet sind, dass oft sehr emotional verkauft wird, aber die rationalen Gründe danach für den Kunden nicht klar sind. Und wenn ich zum Beispiel einen Kunden aus einer Konkurrenzberatung in die Beratung bekommen habe und gefragt habe, was hast du eigentlich bisher gemacht? Was hast du für Produkte? Und warum hast du es gemacht und warum hast du die Produkte? Konnten es mir 9 von 10 Kunden nicht erklären. Was natürlich dem Kernprinzip der Branche zugrunde liegt, dass es eher um Verkauf steht, statt um Beratung. Und ich habe mir damals gesagt, irgendwie passt mir das nicht. Ich will eher einen anderen Ansatz fahren, ein bisschen wissenschaftlicher, mehr auf finanzielle Bildung angelehnt. Und ich will, dass halt auch Leute sehen. Ich hatte damals im Studium ein bisschen eine Riesenbegeisterung für Marketing entwickelt und habe mir gedacht, ey, Social Media ist das Ding der Zeit. Und alte Führungskraft und Strukturvertrieb hat mal gesagt, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Hat bestimmt jeder mal gehört. Also habe ich mir gesagt, hey, mach doch einfach mal Social Media, versuch das doch einfach mal. Und teile einfach das, was dich beschäftigt, was irgendwie so das Wissen ist, was du dir angeeignet hast. Damals auch so ein bisschen, während ich gelernt habe, habe ich geteilt, was ist Inflation? Ey, mache ich mal einen Post über Inflation? Wie könnte ein geiler Finanzplan aussehen? Habe das damals mit den Leuten geteilt und war damals einfach ehrlich. Und ich glaube, das ist ein Kernproblem, was viele haben, dass sie sich verstellen, wenn sie sich irgendwie nach außen positionieren. Und habe einfach versucht, eben meine ehrlichen Gedanken, die ich damals in der Branche gesammelt habe, zu transportieren nach außen. Und es hat Anklang gefunden. Ich war nie der Typ, der irgendwie mit dem Anzug nach außen gegangen ist. Ich war damals der Typ, der dann eher im Hoodie in der Beratung gesessen hat. Und die Leute haben es gefeiert. Und dann kam die erste Anfrage, dann die zweite. Und dann hat Instagram uns sehr lieb gehabt damals, ich weiß noch, das war im März 2022, da sind wir von, ich glaube, 2000 Follower auf über 10.000 Follower hochgeschossen.
Krass.
Und dann kamen halt die Anfragen rein. Ne? Und ich kann mich erinnern, wir waren damals auf einem Seminar damals, Grundlagenseminar im Vertrieb. Und ich weiß noch, der Seminarleiter stand vorne und hat einen Vortrag gehalten zu dem Thema, ich muss 100 Analysen schreiben. Wenn ich 100 Analysen geschrieben habe, dann habe ich es geschafft. Und ich habe parallel so ein Instagram-Story-Funnel laufen gehabt und habe an diesem Montagmorgen, als dieses Seminar war, innerhalb von 3 Stunden über 700 Anfragen bekommen. Und das war so die Grundlage von all dem, wie alles angefangen hat. Dann kam quasi so dazu, hey, ich brauche jetzt irgendwie Unterstützung, weil alleine wird es irgendwie ein bisschen viel. Und ja, long story short, jetzt sind wir hier.
Krass, sehr gut. Also was ich raushöre, und das ist, glaube ich, so, was viele Makler mittlerweile uns teilen, es ist Ehrlichkeit und du selbst sein auf der Ebene deiner Reputation nach außen. Also wie gewinne ich Kunden und wie kann ich Kunden auch langfristig halten? Ehrlichkeit siegt. Und zweitens höre ich auch raus, dass du für Aufklärung sorgst. Also gar nicht, der Fokus lag gar nicht in, ich verdiene jetzt, ne, wir sind jetzt hier in einem Podcast, was Makler sein angeht und auch Vermittlern. Da gibt es jetzt auch viele, die ökonomisch motiviert sind, definitiv. Also Geld verdienen spielt auch eine Rolle, ja. Aber man muss, und das ist, glaube ich, das, was die meisten guten Makler auszeichnet, für Aufklärung sorgen. Und wenn man das schafft in seinem Netzwerk und in seinem Umfeld oder auch in erweiterten Netzwerk mit Leads-Generierung, man sorgt eigentlich nur für die Aufklärung und sagt, hey, lieber Kunde, dieses Problem hast du gerade, das könnte eine Lösung sein und der Kunde entscheidet sich aktiv selbst. Und da habe ich die Erfahrung gesammelt, dass wenn ein Kunde sich aktiv selbst für ein Produkt entscheidet, dass der auch nicht abgeworben werden kann. Oder dann kommt der Peter, der Murat von der Ecke und sagt, hey, ich habe ein besseres Produkt, ohne nachhaltig oder wirklich schwarz auf weiß was gesehen zu haben, dann sagt mein Kunde mittlerweile, ach ja, also der Kunde ruft mich an und sagt, ach ja, da kam einer von der mit blauen Logo, ja, und sagt, ja, wir wollen hier das perfekte Produkt für euch, ich habe hier das perfekte Produkt für dich. Und dann sagt mein Kunde so, hast du dir mal eure Solvenzquote angeschaut? Und der Berater 6 Fragezeichen, sagt so, was für ein Ding? Oder letztens mein Kunde ruft mich an, sagt, da kam noch einer um die Ecke und sagt zu mir, ja, Rentenfaktor, irgendwie 18 ist attraktiver als 25. Und dann er so, warum? Ja, da kriegst du mehr Rente. Keine Ahnung, wer dir so einen Quatsch erzählt hat oder warum er so einen Quatsch erzählt hat am Ende des Tages. Aber es ist halt so, wenn du für Aufklärung sorgst, dass du auf der anderen Seite auch mehr Kunden generierst, auch mehr Empfehlungen ziehst und B, vor allem auch eine Stornosicherheit hast, weil die Kunden im Prinzip ja genau wissen, warum, ne? Golden Circle, das Warum ist entscheidend und die wissen, warum sie sich für das Produkt entschieden haben. Aber cool, ja, da sind wir, glaube ich, schon schnell einer Meinung. Aufklärung statt Verkauf ist auch ein Slogan meines FTL-Unternehmens. Deswegen ist, glaube ich, das der Kernpunkt. Aber mich würde mal interessieren, du warst jetzt im Strukturvertrieb. Wie war so der Anfang? Also wie bist du zum Strukturvertrieb gekommen? Wurdest du so klassisch akquiriert wie ich oder wurdest du zu einem Gin-Tasting eingeladen oder sowas?
Ich würde sagen, es war relativ klassisch. Ich habe einen Kommilitonen damals gehabt, wir haben zusammen studiert, waren aber auch Freunde aus der, ich würde schon fast sagen Kindheit, nicht mal unbedingt nur Jugend, sind auch bis heute noch sehr, sehr, sehr gute Freunde und der ist damals bei einem Finanzvertrieb gestartet mit einem grünen Logo, Akademikerberatung, cooles Office in Frankfurt, Skyline-Blick und wir waren immer zusammen im Gym trainieren und er ist immer danach mit dem Zug nach Frankfurt an die Arbeit gefahren und irgendwann kam mal der Tag, wir haben zusammen trainiert und dann sagt er da so, Vince, stell mir eine Frage. Du bist doch so gut mit Zahlen und du bist so gut mit Menschen. Warum bist du eigentlich nicht in der Finanzdienstleistung, sondern machst diesen Kackjob im Controlling? Es gibt solche Idioten in dieser Branche, die sich dumm und dämlich verdienen und du lebst irgendwie so von der Hand in den Mund. Also ich meine, ich habe auch nicht schlecht verdient damals, aber es war halt im Vergleich zu dem, was man in dieser Branche verdienen kann, war es lächerlich wenig. Du hast gerade eben gesagt, ökonomisch motiviert. Auch ich liebe Geld, weil Geld ist irgendwo auch Freiheit. Und kein Geld ist halt irgendwie auch Kacke. Deswegen habe ich damals gesagt so, hey, klingt cool, aber ich habe gar keinen Bock. Und dann sagt er, warum hast du denn keinen Bock? Und dann sag ich so, guck mal, ich komme aus Gießen. Marburg ist von mir 10 Minuten entfernt. In Marburg ist die Konzernzentrale von einem Finanzvertrieb mit einem goldenen Logo. Und hier ist sehr viel verbrannte Ebene, Erde, wo ich herkomme. Und das Ding ist ja, was soll ich denn machen? Die Leute aus meinem Umfeld will ich nicht ansprechen und selbst wenn ich sie anspreche, werden sie mich direkt mit da in eine Schublade stecken, wenn ich sage, hey, komm nur mal vorbei, bring mal deinen Ordner mit. Und ich will mir diesen inneren Cringe auch einfach nicht antun. Ich glaube, damals hat man noch nicht Cringe gesagt, aber heute würde ich es wahrscheinlich genauso sagen. Ja. Dann hat er gesagt, brauchst du gar nicht, wir haben Leads. Und ich sage, was ist ein Lead? Und dann sagt er, ein Lead ist eine qualifizierte Kontaktanfrage, der Typ will von dir beraten werden. Das heißt, du musst dem Typ eigentlich nur erklären, was du für ein Angebot hast, musst das mit seinen Herausforderungen matchen und dann verdienst du Geld. Und ich sage, wie viel Geld verdiene ich denn da? Und dann sagt er, ja, wenn du das machst, dann verdienst du da ungefähr so mit einem Deal verdienst du 1.000 Euro. Und ich so, ich kriege einen Kunden bei mir in Terminkalender, muss mit dem nur reden und muss dem sagen, was er hören will und dann kriege ich 1.000 Euro. Sagt er, ja, genau so ist das. Und ich dachte mir, ey, das ist Scam, das macht keinen Sinn. Also habe ich gesagt, ja, okay, ich mache mir mal Gedanken.
Jetzt mal unter uns, Vince. Hast du was schon auf der Porsche-Seite und hast schon einen Porsche konfiguriert, oder? Das ist ein klassischer Vertriebler.
Schon stark, den die kein Euro verdient, aber schon am Konfigurieren als neuen Autos. Ich kenne da einige.
Ja, das ist so wie damals. Ich erinnere mich, damals habe ich noch regelmäßig Lotto gespielt. Da hast du mal Freitag Euro-Jackpot gespielt für einen 20 und hast dir gedacht, geil, 65 Millionen im Jackpot und dann liegst du ja abends im Bett und dann fängst du an zu träumen, denkst dir 65 Millionen.
Ja.
Ist ja eigentlich das, was man eigentlich in der Investmentberatung machen will, dass der Kunde mal richtig anfängt zu träumen. Bei einem Lottoschein machst du es wirklich. Mhm. Und damals bin ich auch jeden Konfigurator durchgegangen, wie damals dann natürlich auch da in dem Gespräch. Aber ich dachte mir, das ist gern, deswegen bin ich auch nicht drauf eingegangen. Ich bin damals gar nicht drauf eingegangen und dann sind, glaube ich, so 6-7 Monate vergangen. Das war Winter 2020. Ich hatte echt eine Kackphase, privat lief nicht so gut, ein paar Schicksalsschläge erlitten. Und ich habe mir gedacht, ich bin jetzt an einem Punkt, es kann irgendwie nicht so weitergehen. Na, wieder Excel, wieder PowerPoint. Meine Führungskraft damals im Unternehmen war schwierig. Ja, und ich dachte mir so, weißt du was, ich glaube, ich rufe ihn jetzt einfach mal an. Und ja, Grüße gehen raus an Maslum. Heute immer noch sehr gute Freunde. Habe ich ihn angerufen, hat er gesagt, also heute ist der schönste Tag. Ne, ich weiß noch, da war damals irgendwie jemand aus der Familie, hat Geburtstag gehabt, war ein richtig schöner Tag und hat gesagt, ich habe seit Monaten drauf gewartet, dass du mich anrufst und ich wusste, du wirst mich anrufen. Dann bin ich da nach Frankfurt ins Büro gekommen, voll seriös. Also gar nicht, wenn man jetzt mittlerweile Finanzvertriebe kennt, weiß man ja, was die Realität ist. Aber das war voll seriös aufgebaut.
Ja.
Bin da reingegangen, Führungskraft, die haben damals in dem Vertrieb gehabt, da hießen die Karrierestufen, das waren dann Berater, Seniorberater, Partner, Seniorpartner, also das war voll krass und damals war so Suits auch voll das Ding und ich dachte mir so, ey krass, das ist ja hier voll die Wirtschaftskanzlei und so, ich muss mir das alles mal an. Und dann war das ein richtiges Vorstellungsgespräch. Ich saß mit der Führungskraft 2 Stunden am Tisch und ich musste mich voll verkaufen. Ich dachte damals noch, das ist normal.
Ja.
Und ja, so fing das dann an. Dann habe ich 2 Tage später, ohne viel drüber nachzudenken, ohne viel zu lesen, meinen 84er-Vertrag unterschrieben, bin Handelsvertreter geworden. Und da war der Grundstein angelegt.
Auf Emotionsebene, ne? Also unterschrieben, Handelsvertretervertrag auf Emotionsebene, also nie rationales durchgelesen, ne? Also die Erfahrung habe ich ja auch gemacht, weil in dem Moment denkst du ja gar nicht an was, wie, wo, sondern du hast dich jetzt 2 Stunden da behauptet, hast ein Vorstellungsgespräch, siehst irgendwie coole Leute im Office und sagst, ey, ich starte hier auf jeden Fall und ab geht's, ne?
Ja, 100%. Die machen das ja auch schlau. Die verkaufen sich ja als Kollektiv. Dann ist ja jeder, hey, das, was wir machen, ist geil. Wir haben eine Mission. Wir verfolgen alle das Gleiche. Und das Ding ist auch, ich bin damals in das Office gekommen und ich hatte so ein klassisches Bild von Finanzvertrieben. Ne? Eigentlich nur so richtige Louis. Das Problem war aber in dem Office, waren nur Akademiker. So, das war alles mindestens Bachelor in BWL in Mannheim. Viele mit Frankfurt School of Finance Master. Und ich dachte mir, wenn die das machen, da waren Leute von der WHU, da waren wir wirklich absolut so richtige Hedgefonds in den Kollegen, ne? So richtige High-Performer.
Sehr gut.
Und ich dachte mir so, das kann ja nur Sinn machen. Und vor allem war es auch so ein bisschen so, trust me bro, because I trust bro, weil ich kannte ihn ja und ich wusste, er ist auch ein schlauer Typ, er wird niemals was unterschreiben. Ich wusste damals noch nicht, wie gelb er eigentlich ist. Damals konnte ich das alles noch nicht so richtig einschätzen, dass er den Vertrag wahrscheinlich selber nie gelesen hat.
Ja.
Aber ja. Ja, das ist ja genauso, wie du sagst.
Cool. Und du hast dann wahrscheinlich gestartet und hast du so, ich schätze dich jetzt mal so ein, du bist wahrscheinlich direkt in dein Netzwerk los und hast Gas gegeben, ohne irgendwelche Coachings und Unterstützung jetzt akquisetechnisch, sondern hast direkt mal die ersten Kunden gewonnen, oder?
Bei mir war das ganz besonders. Ich bin ja gelockt worden mit Leads.
Mhm. Aber du hast keine bekommen.
Es war eine Katastrophe. Und ich habe dann den Vertrieb, ich habe das dann unterschrieben, dann hieß es so, ja, bevor wir dich jetzt an die Leads lassen, musst du ja erstmal lernen, wie Vertrieb funktioniert. Und ich weiß mal, wir hatten damals unser Office direkt auf der Consti in Frankfurt. Und dann hieß es so, wir gehen jetzt Kaltakquise machen.
Oh, okay.
Ich so, okay, so wie Kaltakquise? Ja, hier hast du einen Leitfaden. Den Trainierteil ist zurück. Und dann haben wir Kaltakquise auf der Zeit.
Geil.
Kannst dir vorstellen, was halt auf der Zeit rumläuft. Entweder hart asozial oder Investmentbanker.
Ja.
Beide von denen willst du nicht für eine Finanzberatung ansprechen. Genauso ist es dann noch verlaufen. Ich glaube, das ging 2 Wochen lang, jeden Tag, von morgens bis abends. Sehr ernüchternd, sehr viel Ablehnung. Ich muss heute sagen, ich bin dankbar dafür, weil dadurch weiß ich heute jede einzelne Anfrage, die wir kriegen, zu schätzen. Als ich mir das dann verdient hatte, hieß es, hey, richtig geil, deine Akquise war zwar nicht erfolgreich, aber du hast dich getraut, das ist erstmal das Wichtigste. Wir gehen jetzt in den nächsten Schritt, das Telefonieren. Und dann sage ich, ja geil, kriege ich jetzt endlich Leads? Dann sagt er, ja, sozusagen. Dann ist er an den Aktenschrank gegangen und das war dann so ein Stapel Akquisebögen von denen von vor irgendwie 7 oder 8 Jahren. Und dann hieß es, hier viel Spaß. Ich so, okay, ich so, aber was soll ich denn jetzt zu denen sagen? Ja, hier hast du wieder einen Haltfaden. Geh einfach an und lies das vor. Und das Ding war, das war so eine Todesliste von der alten Führungskraft, ne? Das waren so die Leads, wo du dir gedacht hast, wenn ich jetzt anrufe und ich komme vom Herr XY, dann wirst du eigentlich schon von oben bis unten beleidigt. Und auch da habe ich wieder meine Resilienz trainiert, weil genauso ist es gekommen. Ich wurde eigentlich von vorne bis hinten beleidigt. Aber es gab auch Erfolgserlebnisse. Ich habe die ersten Termine gelegt, die ich dann mit meiner Führungskraft gemeinsam beraten habe, wo auch Umsätze daraus entstanden sind. Und ich dann auch an den Schritt gekommen bin, wo es hieß, hey, wir können halt weiter mit Leads arbeiten. Aber ich muss sagen, der Einstieg war auf jeden Fall nicht so easy und chillig, wie ich es mir vorgestellt habe.
Ja, aber ich höre jetzt auch wieder bei dir in diesem Podcast heraus, viele denken, auch wenn jetzt Kunden von dir zuhören oder so, oder auch andere Menschen, die dich vielleicht beneiden, ja, bei dem läuft's gut, der hat jetzt irgendwie 55.000 Follower mittlerweile auf Instagram und der hat irgendwie über 2.000 Kunden, krasser Typ und eigentlich, das kann ich auch morgen schaffen, aber wenn wir das einfach mal zusammenfassen, was du jetzt allein nur die 2 Wochen auf der Zeil,
ja.
Sag mal heute einem 20-Jährigen, ich weiß nicht, wie jung du damals war, aber sag mal heute einem 20-Jährigen, geh mal auf die Zahl und stell dich dahin und sprech mal die Leute zur Versicherung und Finanzen an. Das würde kaum einer machen. Und das ist der Punkt. Man muss einmal auf gut Deutsch so wirklich durch den Dreck die Scheiße einmal fressen, weil das baut auch eine gewisse Dominanz in dir selber auf. Eine andere Persönlichkeit baut sich auf. Ich finde, so ein Update von dir selber. Und so wird auch deine Komfortzone anders. Heutzutage ist, glaube ich, ein Lied, den du anrufst, tiefenentspannt, weil du es wahrscheinlich schon über 1.000 Mal gemacht hast. Und das ist, glaube ich, so der ausschlaggebende Grund oder Punkt. Das sehen die meisten Menschen da draußen leider nicht, dass auch erfolgreiche Menschen irgendwo bei Null gestartet haben. Ich würde sagen, ich sage immer nicht bei Null, sondern man hat so bei Minus gestartet. Ja, man hat gar nichts verdient. Man hat ist rausgegangen, hat auf die Fresse bekommen, kam nach Hause und hat an sich selber gezweifelt, ob man das jeden Tag noch machen will, möchte. Aber das ist, glaube ich, ein schöner Übergang dazu, dass du dann irgendwann ja gemerkt hast, okay, das, was ich hier mache, hat irgendwie Hand und Fuß, ja. Aber was war so der Punkt, wo du gesagt hast, irgendwie doch nicht das Gelbe vom Ei?
Ja. Ich sag mal so, bei mir hat es ja noch ein bisschen anders entwickelt. Ich hatte ja noch einen Karriere-Zwischenschritt, bevor es dann bei mir überhaupt erst in die Maklerschaft ging, um da vorwegzugreifen. Ich habe damals noch meinen Großvater gepflegt. Er war damals sehr schwer krank, über 30 Jahre an Krebs erkrankt und ich habe mich halt um ihn gekümmert. Und habe mir damals auch kurz bevor ich in die Branche gestartet bin, meinen Hund zugelegt. Den Askan, der läuft ja auch gerade irgendwo ein bisschen durch die Wohnung rum. Und ich hatte damals halt immer das Ding, ich bin immer nach Frankfurt ins Office gefahren, von Gießen, gut eine Stunde Fahrt. Und ich habe damals von meinem Studentengeld, beziehungsweise von meinem Gehalt im alten Job, habe ich Smart gefahren. Kannst dir vorstellen, mit dem Smart 4-2 jeden Tag irgendwie nach Frankfurt fahren und wieder zurück. Und das Ding war halt, immer wenn ich im Office angekommen bin, gab es immer irgendwas. Entweder war was mit meinem Opa oder es war was mit meinem Hund und ich musste gefühlt nach 3-4 Stunden wieder nach Hause fahren. Also habe ich halt gemerkt, das mit Frankfurt funktioniert irgendwie nicht so. Wollte dann damals mit dem Vertrieb zusammen, mit meiner Führungskraft gemeinsam ein Office bei mir in Gießen aufmachen, weil ich halt gesagt habe, es macht halt mehr Sinn. Aber da gab es Karriereplan. Und der Karriereplan hat gesagt, du darfst erst ein Office aufmachen, wenn du Partner bist. Also habe ich mit unserem Seniorpartner gesprochen und habe gesagt, so, hey, guck mal, ich so, das ist meine Herausforderung. Ich habe Bock, mit euch zu arbeiten. Und wir verstehen uns heute immer noch sehr gut, haben uns auch erst vor ein paar Wochen gesehen. Ist ja auch nicht die Regel, aber
definitiv, ja.
Ist nicht die Regel. Und habe halt gesagt, so, ich brauche ein Office bei mir in der Stadt, weil ich krieg's anders nicht hin. Und dann kam halt die klare Aussage, nein, du musst jetzt erstmal über die nächsten 6-12 Monate jeden Monat Umsatz X schreiben. Und wenn du das machst, da habe ich mir gedacht, wenn ich das schreiben würde, dann würde ich mehr schreiben als der Kollege, der mich reingeholt hat. Ne? Aber okay, wenn ich das schreibe, cool, dann können wir ein Office aufmachen. Und ich dachte mir, das ist halt eine Lösung der Zukunft. Und bin damals über Instagram mit einem Typ, wir haben uns schon so ein bisschen länger gefolgt, in Kontakt geschrieben, der war bei einem anderen Vertrieb, Blauer Vertrieb, Regensburg. Und er hat mit dem euch geschrieben und habe mich so ein bisschen über die Situation ausgekotzt. Und hat er gesagt, krass, dass das bei euch so läuft. Bei uns ist das ganz anders. Wir setzen viel mehr auf Wachstum. Wir fördern Leute, die sagen, ich will irgendwie in die Verantwortung gehen, ich will ein eigenes Office aufmachen. So, auch da dann wieder ein Gespräch gehabt mit ihm und auch mit seiner Führungskraft. Das war mein erstes Abwerbegespräch. Das hat sich geil angehört. Und ich bin aber ein Typ, ich sage immer so, Loyalität ist ein Wert, der bei mir sehr, sehr weit oben steht. Und ich würde Loyalität immer über Geld stellen. Also bin ich zu meiner alten Führungskraft gegangen und habe gesagt, ich habe das Angebot bekommen. Könnt ihr mitziehen? Ich will es mit euch machen. Ich will es nicht mit jemand anderem machen, aber ich muss nach Gießen. Und leider nein. Also kam dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, gut, ich werde kündigen. Und dann hängt ja an so einer Kündigung auch ein bisschen Existenz dran. Na, bei uns war es damals so, wenn du 34D geschrieben hast, dann hattest du schon direkt 6 Monate Kündigungsfrist. Und ich hatte damals, wie gesagt, Gott sei Dank eine sehr coole Führungskraft, habe mit dem gesprochen, habe gesagt, ich muss hier raus. Er hat sich dann für mich eingesetzt, hat bei der Konzernzentrale einen Aufhebungsvertrag durchgeboxt und ich war dann auch innerhalb von 30 Tagen aus dem Vertrieb raus, was, glaube ich, auch für sehr viele nicht die Regel ist.
Ja. Vor allem heutzutage nicht mehr.
Absolut. Ich hatte keine Probleme. Ich konnte einfach ganz entspannt aus dem Vertrieb raus und habe dann den, na, ich weiß nicht, ob es ein Fehler war, ich glaube, es war eines der größten Learning. Ich habe dann meinen zweiten 84er-Vertrag unterschrieben. Den habe ich genau gelesen, aber ich habe ihn trotzdem unterschrieben, weil das klang für mich logisch. Ey, du kriegst von uns 10.000 Euro für die Büroausstattung. Du kriegst von uns 1.000er im Monat für die Miete als Unterstützung. Du kannst dich als Unternehmer wirklich in deiner Stadt festigen, kannst das machen, was du machen willst. Und das war auch cool. Ich habe dann
noch. Ist ja auch fair einerseits. Ne? Also wenn man jemand so einen Vertrag hingelegt bekommt, dann denkt man ja an den jetzigen Moment, an die jetzige Herausforderung, wie ich muss jetzt ein Büro gründen, ich brauche jetzt irgendwie Eigenkapital, um da die Ausstattung zu kaufen und hinzustellen. Und am Ende des Tages ist ja logisch, dass man sagt, ja, aber man blickt halt nicht 10 Jahre voraus und beschäftigt sich nicht mit den Dingen, die irgendwann wichtig sind, wenn diese Punkte, die Herausforderungen gemeistert sind. Wie gehört mir der Kunde? Baue ich einen juristischen Wert auf in der Firma und so weiter und so fort? Also, ne? Ich bin da voll ganz bei dir. Die meisten, letztes Mal habe ich einen Vermittler angerufen, der sagt, Handelsvertreter sein ist cool. Und ich so,
hey, gibt's auch.
Das habe ich noch nie gehört, aber okay, erzähl mir mal einen Punkt, der dann besser ist als Makler. Und er so, naja, da gibt's keine. Aber für mich aktuell ist Handelsvertreter sein cool. Okay, warum aber? Ne? Und dann hat er seine Punkte aufgezählt und bin dann irgendwo, habe ich gesagt, ja, kann ich verstehen, aber es gibt keinen Punkt, der besser ist, als wenn du deine eigene Firma gründest. Und er so, ja, das stimmt auch wiederum. Ich glaube, wir müssen mal einen Call ausmachen. Weil die meisten befassen sich ja mit dem Status 84er oder 93er nicht wirklich, weil sie auch keine andere, also die 93er-Option gar nicht sehen.
Ja.
Viele kennen das ja gar nicht. Okay, der Kollege mit gelbem Logo, rotem Logo, blauem Logo, die sind alle 84er. Und was gibt es denn da alternativ? Das ist ja auch in Ordnung so. Aber wenn man sich dann irgendwann, und das ist so, ab einer gewissen Position beschäftigt man sich dann damit. Und da ist es dann oft leider zu spät, weil man hat dann schon die Kündigungsfristen mit 6 Monate, 9 Monate, 2 Jahre und so weiter. Also rückblickend betrachtet würde ich auch, glaube ich, den Juristen einmal, da würde ich die 200 Euro oder 500 Euro in die Hand nehmen und einen Rechtsanwalt mal drüber schauen lassen und sagen, ist das wirklich so sinnvoll, was ich jetzt mache? Aber ja, okay. Und dann? Und was hast du dann gemacht?
Ja, dann war ich bei dem Vertrieb. Dann habe ich mir schnell ein Office gesucht hier bei uns in der Stadt, habe auch Gott sei Dank relativ schnell eins gefunden. Dann ging alles los, Office eingerichtet, hatte damals Gott sei Dank auch aus der Zeit aus dem vorherigen Vertrieb ein bisschen Rücklagen aufgebaut und all in das Büro. Das war dann mein Traum. Ich bin so ein Typ, wenn ich mich auf eine Sache fokussiere und darauf festschieße, dann bin ich 100% nur diese Sache. Alles andere ist irgendwie egal. Familie, Freunde, scheißegal, du machst jetzt einfach nur das. Und das war dann mein Traum, für den ich gelebt habe. Hab dieses Office eingerichtet, Gas gegeben und dann hatte ich mein Office fertig. Das Büro, da hätten, ich glaube, 12 Leute drin arbeiten können. Mein erstes Büro. Komplett eingerichtet. Und dann saß ich am Schreibtisch und dann dachte ich mir so, fuck, wem berätst du jetzt?
Sehr gut.
So, dann war auf einmal der Punkt so, ey, so weit hast du gar nicht gedacht. Du hast ja gar keine Leads mehr. Und du hast auch irgendwie keine Ahnung davon, wie du vernünftig Werbung schaltest. Das haben ja alles die anderen damals gemacht.
Ja.
Und das war dann der Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, ich gucke mir mein Umfeld an. Ich hab aus der Kindheit ein sehr südländisch geprägtes Umfeld. Das heißt, wenn ich ganz viel Glück habe, dann kriege ich irgendwie Rechtsschutz und Kfz verkauft. Du kennst es aus dem Vertrieb, Bestandsprovision gibt es da irgendwie nicht. Und Abschlussprovision aus Sachverträge ist auch ja, ich wollte mit Glück irgendwie Döner und Cola. Und dann habe ich so gesagt, okay, gut, ich muss jetzt eine Lösung finden. Und das ist dann auch so der Punkt gewesen, wo ich mir gedacht habe, Online-Marketing ja, aber nicht in dem Stil, wie wir es im alten Vertrieb gemacht haben. Weil im alten Vertrieb haben wir Werbung geschaltet auf Gewinnspiele. Wir haben irgendwie AirPods verlost an Studenten, dann haben wir die angerufen und haben gesagt, hey, du hast dich eingetragen für unser Gewinnspiel für AirPods, wir wollen uns vorstellen, wir sind Kooperationspartner, wir sponsern das Gewinnspiel. Sondern ich will halt mit einer echten Message rausgehen, irgendwie auch roh und tastbar. Und daraus ist dann Finanzsieger entstanden. Und ja.
Wie kommst du auf den Namen? Das wird jetzt wahrscheinlich den einen oder anderen auch interessieren.
Ja, ich hatte damals in meinem alten Vertrieb einen Kollegen, das ist der Chris von den Kapitalkoalas.
Mhm.
Und Chris und ich haben uns echt gut verstanden. Wir waren damals zusammen im Trainee und ich habe ihn damals angerufen in der Situation, wo ich dann quasi war und habe gesagt so, ey, Chris, ich bin am Arsch, weiß nicht, was ich machen soll. Dann hat er gesagt, ja, ich hatte damals eine Personal Brand, versichern mit Vince, hätte auch das werden können. Mhm. Ist dann am Ende doch Finanzsieger geworden. Der hat gesagt, ich kenne da jemanden, mit dem kannst du mal quatschen. Das war ein Social Media Coach damals. Setz dich mit dem zusammen, vielleicht kann er dir helfen. Mit dem habe ich mich zusammengesetzt und gesagt, er sagt, bevor du mit einer Brand startest, musst du wissen, was deine Werte sind. Da habe ich halt gesagt, so, hey, ich will halt Aufklärung. Ich will irgendwie so mit den Schattenseiten in der Branche ein bisschen aufklären und das halt wirklich 100% Real Talk. Nicht irgendwie so dieses typische, vertriebliche Bullshit ehrlich, was ja irgendwie jeder an den Tag lehnt, sondern halt wirklich ehrlich, auch mit meiner Sprache, wie ich spreche. Und hat er gesagt, okay, cool, hast du den Namen? Und ich sag so, nee. Dann sagt er, okay, dann habe ich jetzt eine Aufgabe für dich. Und da hat zu mir gesagt, du schreibst jetzt jeden Morgen, ich hatte so ein riesengroßes Whiteboard im Office, 3 Meter mal 1 Meter, du schreibst jetzt jeden Morgen 10 Namen da drauf. Ich sag, ey, mir fällt nicht mal einer ein. Da sagt er, ja, deswegen schreibst du 10 auf. Und ich habe es nicht verstanden, aber dann hat es Sinn gemacht. Wenn du 10 aufschreibst, machst du dir keine Gedanken, was du aufschreibst. Du schreibst halt einfach 10 Ideen auf. Und dann saßen wir da, ich glaube, es waren 2 Wochen oder sowas, und dann standen da über 100 Ideen an dieser Tafel dran. Da hat er gesagt, so perfekt, stell dir mal dein MacBook vorne auf den Tisch hinter mir. Dann hat er gesagt, so jetzt streichen wir immer weg, immer entweder oder.
Mhm.
Da standen voll die seriösen Namen drauf. Finanzexperten, Finanzwissen, ne? Also so wirklich so Sachen, wo man sagen würde, ey, das ist voll seriös. Und Finanzziege. Damals war es noch Finanzziege mit 2 Z. Weil ich mir dachte, ey, das ist irgendwie cool mit dem Wortspiel. Und ich dachte mir so, die Ziege ist irgendwie so das Tier. Ich muss auch sagen, meine damalige Partnerin war Steinbock und die hat so ein bisschen so ein Astro-Ding gehabt. Die war so ein riesen Astrologie-Fan. So, ich dachte mir so, sie war halt Traderin. Ne? Also sie hat Forex-Trading damals gemacht. Im Vergleich zu den meisten Coaches online hat sie ihr Geld auch nicht mit irgendwelchen Kursen, sondern wirklich mit Trading verdient. War wirklich profitabel. Und ich habe von ihr ultra viel über Geld gelernt. Deswegen dachte ich mir, ist irgendwie auch so ein bisschen so ein emotionales Thema. Greift das auf. Finanzziege ist cool, wieder Bock. Und die Ziege, ich bin ein riesen Basketball-Fan, Michael Jordan, The Goat. Irgendwie so das Tier, was ich in jedem Terrain irgendwie zurechtfinden kann, was die steilsten Berge erklimmen kann, was überall flexibel agieren kann, wo kein anderer mehr agieren kann, passt irgendwie. Und dann sind wir bei Ziege stehen geblieben. Hat er gesagt, also so, jetzt musst du mir noch einen Gefallen tun, streich ein Z weg. Und ich so, ey, mich würde jeder anschreiben, das ist ein riesen Schreibfehler. Der hat gesagt, genau deswegen machst du das jetzt. Ja, keine Ahnung, coole Story dahinter. Ich weiß nicht, 150 Namen und wegstreichen ist die wahre Story. Aber das ist die Story hinter Finanzziege.
Sehr cool, sehr cool. Okay, und da warst du ja noch als Handelsvertreter im Strukturvertrieb unterwegs.
Genau.
Und das waren so die ersten Steps, also eigenes Büro in Gießen eröffnet.
Genau.
Voller Motivation, Euphorie. Jetzt hast du einen Firmennamen des Büros eingerichtet. Jetzt brauchst du einen Plan, wie du Kunden gewinnst. Dann hast du diesen Plan letztendlich entwickelt und hast Kunden gewonnen.
Genau, dann habe ich Kunden gewonnen und bin aber deutlich realer mit dem Thema Finanzvertrieb in Kontakt gekommen, weil ich sagen muss, ich kam ja von einem anderen Vertrieb aus Frankfurt, da war alles sehr akademisch, sehr wissenschaftlich und hier war es stumpfer, einfacher Verkauf, der saugut funktioniert hat, aber der noch intransparenter war als alles andere. Wenn du über Altersvorsorge gesprochen hast, hast du nur Benefits kommuniziert. Wenn ich dir nur Benefits kommuniziere, ist die Basisrente das geilste Produkt, was es auf dem Markt gibt. Und ich bin auch ein riesen Fan von Basisrenten. Wenn du sie vernünftig berätst und sagst, das sind die Vorteile, das sind die Nachteile, lieber Kunde, wenn es zu dir passt, ist cool. Wenn du sagst, Flexibilität ist mir wichtig, ist halt kacke. Ne? Und da war es einfach nur verkaufen, verkaufen, verkaufen. Und ich dachte mir so, ey, wenn ich die Kunden in die Beratung bekommen würde, das wäre schlimmer als alles andere, was ich bisher in die Beratung bekommen habe. Das kann ich nicht vertreten. Und zusätzlich, ich weiß noch, meine erste Kontaktanfrage, es war damals eine Auszubildende bei KPMG. Die war bei mir in der Beratung, ist am Ende auch Kundin geworden, ist auch heute immer noch Kundin. Damals Altersvorsorge und BU bei mir gemacht. Und wie das ein guter Strucki so macht, habe ich natürlich nach Empfehlungen gefragt und die hat mir einen Ausbilder empfohlen. Und dann saß ich mit diesem Unternehmensberater von KPMG in der Beratung, ich als, ja keine Ahnung, 9 Monate Berufserfahrung Finanzberater.
Mhm.
Und dann sagt er, ey Vince, der war wirklich auch brutal ehrlich, hat gesagt, ey Vince, ich finde das, was du machst, echt geil. Ich finde die Idee, wie du mit der Brand auftrittst und auch wie du das in der Beratung machst, finde ich auch richtig, richtig cool. Und ich würde auch bei dir kaufen. Aber, Vertriebsname, warum machst du das? Das ist doch scheiße. Der war schon Ende 30, der hat schon ein bisschen mehr Plan gehabt, der wurde wahrscheinlich schon ein paar Mal gefragt, ob er mal seinen Ordner mit zum Kaffee bringen kann. Er hat gesagt, also das, was du machst und das, wofür du stehst, das ist doch eine echte Marke. Das ist doch kacke, dass du irgendwie so diesen Laden da hinten dran stehen hast. Und ich habe das halt damals immer so kommuniziert, dass die halt unser Backoffice sind, die uns halt irgendwie unterstützen.
Ja, das machen alle. Deshalb Volkreichen machen das in der Regel. Das ist so ein Dienstleister, den ich nutze. Kommst du bei mir. Du bist Kunde bei mir.
Und ich hab's halt so kommuniziert, weil ich mir gedacht habe, das schneidet sich sonst so krass. Und der war der Erste, der gesagt hat, ich kaufe nicht bei dir deswegen. Und dann war ich so, okay, cool. Der hat eigentlich recht. So, und dann fängst du an und versuchst dich irgendwie so damit zu beschäftigen, was du noch für andere Möglichkeiten hast. Damals habe ich noch gar nicht gecheckt, dass ich irgendwie eingeschränkt bin in meiner Produktauswahl, weil es hieß ja immer, wir sind unabhängig, ungebunden. Das ist nur, ich hatte noch gar keine richtige Ahnung. Ich wusste damals auch noch nicht, was Honorarberatung und sowas ist. Ich habe ja da noch irgendwie keine richtige Ahnung. Man hat es irgendwie mal so angerissen, aber es wurde ja, sobald man es im Vertrieb nicht anbieten kann, immer als schlecht dargestellt. Das heißt, es war klar, hey, du kannst nur Bruttoberatung machen, nur mit den Produkten, die wir haben, weil alle anderen werden ja nicht durch unser, wie war das, durch unsere externen Ratingagenturen und durch unsere aus 600 Juristen bestehende Fachabteilung geprüft und dann überhaupt bei uns für die Beratung zugelassen. Wir können nur gute Produkte vermitteln. Manchmal kommen die von Schweizer Konzernen und sind ein bisschen teuer. Aber hey, die sind da irgendwie durchgefallen und es hat halt funktioniert. Und ja, dann habe ich mir gesagt, okay, gut, du brauchst eine Alternative. Du willst eine Marke transportieren und auch irgendwie einen Wert transportieren, den du hier im Vertrieb gar nicht transportiert bekommst. Und du eckst jetzt schon bei Kunden an. Wie soll das mal werden, wenn du größer bist? Und das war der Punkt, wo ich mich dann mit Marktwirtschaft beschäftigt habe und mit Alternativen in der Branche. Und ja, dann fängt ja der nächste Irrgarten an. Aber ja, so ging es dann weiter.
Cool, cool. Also zusammengefasst, irgendwann aufgrund der Reputation des Vertriebes hast du ja die ersten Herausforderungen gespürt. Kunden zu gewinnen wird schwieriger und das in der Zeit, wo der Vertrieb noch am Wachsen ist, also, was man nicht unterschätzen darf. So wie du ja an dich gedacht hast, mein Vertrieb wächst und wie schaffe ich es dann über vielleicht XY-Vertriebspartner neue Kunden zu gewinnen, der wird noch schwieriger haben. Muss man ja auf der anderen Seite sehen, der Vertrieb an sich wächst ja auch immer weiter, sorgt zwar für bessere Umsatzzahlen, in Anführungszeichen, aber auch du ziehst ja auch viele Leute mit ans Land, die vielleicht nicht auf demselben Wertesystem oder auf derselben Qualität beraten wie du jetzt. Und am Ende leidest du auch drunter. Und das war auch bei mir so ein Punkt, das darf man eigentlich offiziell mittlerweile erzählen. Ich bin dann so zu Pico und Glockenburg, habe so einen neuen Anzug gebraucht und habe mir da so ein paar Anzüge angeschaut. Und ich bin so jemand, ich weiß eigentlich genau, was ich will. Ich gehe da rein, schaue mir das an, probiere es an und dann gehe ich es kaufen. Ich brauche nie eine Beratung, weil ich immer bei so einer Beratung, wie auf dem Bazar in der Türkei, dann mir denke, oh fuck, der will mir jetzt noch was Teures andrehen und so. Lass mich einfach in Ruhe. Auf jeden Fall kam dann so ein Junge, ich hatte gerade so den Anzug in der Hand und er sagt so, du siehst aus wie eine Führungskraft. Und ich so, der war vielleicht 18, 19 und ich so, okay. Und ja, weiter. Der so, was machst du denn beruflich? Ich so, warum spielt das eine Rolle jetzt? Sagt er so, du siehst aus wie eine Führungskraft und ich glaube, du würdest sehr gut in die Finanzdienstleistungsbranche reinpassen. Und ich dachte mir so, man hat ja so Vorurteile. Wenn man in einem Unternehmen gerade ist, dann hat man ja Vorurteile gegenüber dem anderen Unternehmen. Und ich dachte so, das ist 100% einer mit den 4 Buchstaben und dem goldenen Logo. 100%. Weil nur so einer würde so stumpf die Leute angehen. Ich habe es ja anders gelernt. Und dann hat er tatsächlich gesagt, ja, ich bin bei einem Hamburger Investmenthaus tätig. Und ich so, oh fuck, da bin ich auch tätig, wenn man es so formulieren darf.
Ja, und am Ende des Tages sorgt es ja auch dafür, wenn er mich jetzt anspricht und ich komme aus der Branche, denkst du dir so, okay, easy. Aber wenn du jetzt einen anderen ansprichst, der vielleicht Kunde in so einem Haus ist, in so einem Vertrieb, der denkst du, oh, die Art und Weise, wie die jetzt ihre Führungskräfte von morgen gewinnen, ist irgendwie nicht so cool. Und darunter leidet ja auch der Ruf des Unternehmens irgendwo und irgendwo haben wir es dann auch schwieriger, Kunden dementsprechend zu gewinnen. Egal, wie gut du bist. Ich meine, ich habe es immer geschafft, die Kunden für mich zu gewinnen. Einer meiner besten Freunde, mit dem habe ich Abi gemacht, der hat bis zum Schluss gesagt, ey, ich bin hier nur wegen dir. Und dann, als ich gesagt habe, ey, ich bin jetzt raus, meine eigene Firma, endlich, ich wollte es dir schon seit Jahren sagen. Und ich so, ja, okay, danke. Auf jeden Fall, ja. Okay, und dann hast du gesagt, jetzt will ich Makler werden, hast dich dann mit dem Markt beschäftigt und bist dann Makler geworden.
Ja, so war der Prozess, genau. Ich habe damals erstmal gesagt, ey, informiert dich erstmal. Ich bin ein Typ, ich will immer so eine Sicherheit haben, weil natürlich auch viel dran gehangen hat. Ich habe ja das Office, was irgendwie lief, viele Fixkosten. Damals mein neues Auto geholt und sowas, wie das halt so ist, wenn man den Vertrieb startet, ne? Mhm. Und ich wusste halt, ich brauche Sicherheit. Und wenn du dich damals mit dem Markt beschäftigt hast, da gab es noch keinen Wie-Makler. Mhm. Da gab es nichts. Da gab es keine Infoquellen oder sowas, wo du sagen konntest, ich gucke erstmal, was ein Versicherungsmakler verdient. Wenn du damals gegoogelt hast, was verdient ein Versicherungsmakler, dann hast du mit Glück rausgefunden, dass du irgendwie Quotage kriegst, aber ich hatte keine Ahnung, was eine Bewertungssumme ist. Ich hatte keine Ahnung.
Ja.
Und ich war einfach nur so richtig lost in space. Und ich hatte aber damals halt Glück, weil ich hatte schon Finanzsieger. Also habe ich damals eine Story gepostet und habe gesagt, ich so, hey, wenn du Versicherungsmakler bist, dann schreib mir bitte.
Mhm.
Und ich habe geschrieben, ich so Partner. Weil ich konnte ja wegen meinem Vertrieb nicht posten, dass ich
mir
wegen Maklerschaft, ne?
Logisch, ja.
Und ich habe dann damals echt Glück gehabt, weil ich bin dann eine relativ liebe Maklerin gekommen und die hat damals mit einem Maklerpool aus München zusammengearbeitet und die hat gesagt, ey, wenn du magst, dann können wir uns einfach mal austauschen. Und ich fand's cool, weil sie war nicht Produktverkäufer, sondern sie war Produktnutzer, die mir wirklich echte Insights geben konnte. Und wir haben uns dann damals unterhalten und ich habe gesagt, so, hey, finde ich cool, aber ich habe jetzt einmal den Fehler gemacht und habe gesagt, ich gucke mir nur eine Alternative an. Ich will mir diesmal alle Alternativen angucken.
Ja.
Kennst du auch einen von denen aus Lübeck? Und dann sagt sie, ja, ich kenne da eine. Viele kennen die vielleicht, auch eine erfolgreiche Personal Brand Versicherer mit Marlene. Mhm. Die Marlene Drescher. Absoluter Schatz, wir sind auch immer noch sehr, sehr, sehr gut befreundet. Und ich habe mich dann mit ihr ausgetauscht und habe gesagt, so, hey, kannst du mir erzählen, wie läuft denn das bei euch? Und dann hat sie mir so die Vorteile erklärt. Und dann habe ich gesagt, so, ey, cool, jetzt habe ich irgendwie so einen Weg, den ich gehen kann. Und dann habe ich den Entschluss gefasst. Abgekündigt, damals so eine richtige Vertriebskündigung mit Kündigungsfrist, mit Kontaktverbot und redet nicht mehr mit dem und der ist ein schlechter Mensch und bin dann in die Maklerschaft gewechselt.
Der Klassiker, ne?
Ja,
komplett abgegrenzt und mit dem müsst ihr etwa reden und das ist halt traurig, wenn man das, ich meine, wenn du irgendwo nach Disc-Modell auch gelb motiviert bist, fällt es einem schwer, weil du denkst, so, alle stoßen einen ab und eigentlich habe ich ja nichts Falsches gemacht. Eigentlich will ich ja euch sogar auch noch was Gutes tun, Freunde. Ihr müsst euch einfach nur damit beschäftigen. Aber du wirst dann schnell abgeschottet und das ist irgendwo ein Nachteil. Aber es ist auch, ich finde, erfolgreiche Menschen sollten immer sich eine andere Option anschauen. Immer. Egal wann. Und sogar jetzt, ne, man ist erfolgreich, man verdient gutes Geld. Aber man muss einfach immer offen sein. Ich habe es in der letzten Podcast-Folge oder vorletzten Podcast-Folge, glaube ich, erwähnt, vor kurzem so einen Gold-Vermittlungstermin gehabt. Und dann bin ich da hingegangen. Also, ach ja, komm, hör dir es einfach an. Die halbe Stunde nimmst du dir einfach Zeit und dahin
gehst.
Dann war es so ein klassischer Strukturvertrieb. Witzig war am Ende, dass ich mehr verdiene, wenn ich Gold vermitteln würde, als er in der höchsten Position. Fand ich auch witzig. Und das habe ich ihm dann gezeigt und er so, ja, aber ich bin hier ganz zufrieden. Man kann nicht jeden auf der Titanic retten, ist ja auch in Ordnung so. Aber am Ende muss man eigentlich offen immer sein, egal in welcher Situation man ist, um sich einfach eine andere Option oder andere Option anzuhören. Und was ich auch raushöre bei dir, beim dritten Anlauf, was dann bei dir, muss man sich den Vertrag wirklich durchlesen. Und das empfehle ich jedem da draußen. Lest euch mal euren Vertrag durch, schaut mal, was da alles so drin steht und ob euch wirklich die Kunden gehören und wie das mit Kündigungsfristen aussieht und so weiter und so fort. Und desto länger du dabei bist, desto länger die Kündigungsfristen, ist ja auch logisch. Also würde ich jetzt böse sein und würde jetzt wirklich so einen Handelsvertretervertrieb aufbauen, dann würde ich auch alles dafür tun, dass die Leute nicht gehen. Ne? Und wenn du 9 Monate Kündigungsfrist hast und keinen Kunden mitnehmen darfst und so weiter und so fort, dann überlege ich mir zweimal, ob ich gehe. Und das ist auch
ein Dilemma, was viele Führungskräfte in manchen Strukturvertrieben haben, die ich sogar kenne, die offen sagen, hey, ich kann nicht gehen. Wenn ich jetzt gehen würde, schieße ich mir nicht einmal ins Knie, sondern fünfmal ins Knie. Und die ganzen Kunden mitzunehmen, die Vertriebspartner mitzunehmen, das endet im Chaos. Und
Katastrophe. Du schaufelst dich ja immer tiefer auch in das Loch rein. Das ist ja, wenn du anfängst und du gehst, so wie ich nach einer kurzen Zeit, ich meine, ich war in beiden Vertrieben unter einem Jahr, knapp einem Jahr, das geht ja noch. Aber es sind ja Leute, die sind seit 8 oder 10 Jahren im Vertrieb. Das ist auf jeden Fall was du strategischer planen musst, als, hey, meine 20 Kunden kriegen wir schon irgendwie.
Da bist du im Sumpf drin dann.
Ja, 100%. Ist Treibsand.
Okay, cool. Jetzt bist du Makler. Was hat sich so für dich alles verbessert seitdem?
Alles. Alles. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und ich weiß auch nicht, wo ich aufhören soll. Mhm. Man kriegt ja immer so eine falsche Illusion davon vermittelt, was es bedeutet, Makler zu sein. Du kriegst irgendwie so dieses Bild in den Kopf gepflanzt. Auf der einen Seite die Haftung. Stehst ja mit einem Bein im Knast. Du darfst ja eigentlich, egal was du sagst, du bist immer, du machst dich sofort strafbar. Du hast kein Netzwerk mehr, du hast keine Leute mehr, mit denen du arbeiten kannst. Software musst du alles selber bezahlen.
Mhm.
Und sowieso, du wirst sowieso viel weniger Geld verdienen, weil die Leute im Vertrieb, die verdienen ja viel mehr Geld, weil die Makler, das sind ja Berater, die beraten ja den Kunden und hier geht es ja um Vertrieb. Das Ding war aber, ich wollte ja beraten, ich wollte ja aufklären. Und für mich hat sich alles verändert, weil ich hatte auch plötzlich eine Möglichkeit, dass wir auch nicht mehr irgendwie die Hälfte von unserer Provision an Vertrieb abgeben, der eigentlich eh nichts für uns tut, sondern ich hatte plötzlich Geld, was ich nutzen konnte, um es ins Unternehmen zu investieren und auch in unsere Partner zu investieren.
Mhm.
Und das hat bis heute halt viel möglich gemacht. Ich hatte immer ein sehr, sehr, sehr klares Bild vor Augen, wo es hingehen soll. Und genau da bin ich heute auch angekommen. Wir sind mittlerweile, wenn wir das ganze Team zusammenzählen, über 15 Spezialisten. Ich konnte mir halt dieses Geschäft genau so bauen, wie ich es haben will. Also ich komme aus einer Handwerkerfamilie und mein Opa war damals Bauingenieur und ich liebe das zu erschaffen, zu bauen, zu kreieren. Und mich hat das im Vertrieb gestört, weil du hattest immer diese starren Linien. Was, glaube ich, auch für manche Leute gar nicht verkehrt ist, wenn sie so einen Fahrplan irgendwie bekommen und sagen, hier, das ist deine Autobahn, fahr 120 und du kommst irgendwann ans Ziel an. Aber ich wollte ja so meine Baustelle und wollte irgendwie so sagen, so, ja geil, das will ich so haben und das will ich so haben. Und wenn wir eine BU erklären, dann machen wir so. Und für die Altersvorsorge nehmen wir den Vergleichsrechner. Und diese Kreativität auch irgendwie ausleben zu können, zu sagen, ich mache es genau so, wie es sich der Kunde wünscht. Also du kriegst ja auch, wie gesagt, mittlerweile über 2000 Kunden. Ich weiß nicht, wie viele Beratungsgespräche wir im Team mittlerweile haben. Bestimmt über 10.000. Du kriegst ja ein Feedback zurückgespielt. Und dadurch, dass es dein Unternehmen ist, kannst du halt sofort reagieren. Du kannst direkt anpassen und du hast so eine geile Möglichkeit. Und ich glaube, es wäre in keinem einzigen Vertrieb, den ich kenne, so in der Form möglich gewesen. Und ich meine, wir hatten damals nicht mal eine Endkunden-App. Jetzt kannst du dir aussuchen, welche App du benutzt. Du bist so frei, was natürlich für einen oder anderen vielleicht darüber fordernd sein kann, aber ich finde es mega.
Cool. Ja, du hast genau die Punkte aufgegriffen, die als Vorurteile im Prinzip über Makler ja erzählt werden. Aber gibt es etwas, Vincent, wo du sagst, das fehlt mir oder das ist irgendwie, das habe ich in der alten Welt gehabt, in dieser neuen Welt als Makler habe ich das irgendwie nicht?
Ich glaube, anfangs gab es viele Dinge.
Mhm.
Weil am Anfang wechselst du, dann hast du vielleicht irgendjemanden, der hat dich vielleicht mal irgendwie zu einem Pool gebracht oder sowas. Gibt es einmal auch oft irgendwie Leute, die auch für Pools irgendwie rekrutieren und sowas. Der hat dich zu einem Pool gebracht und dann hast du diesen einen Ansprechpartner, aber du hast halt nicht mehr dieses Netzwerk, was du davor hast. Das hat mir schon anfangs ein bisschen gefehlt. Weil du musst dann überlegen, da bist du nicht mehr nur erfolglos, sondern bist auf einmal auch noch erfolglos und einsam. Davor warst du zumindest erfolglos, aber in einer Gruppe. Da war ich auf einmal erfolglos, aber einsam. Das hat mir anfangs gefehlt und ich muss sagen, ich war halt anfangs echt erschlagen von der Vielfalt an Tools, die du nutzen kannst.
Mhm.
Weil dann ist es nicht mehr so, okay, ich muss einen Rechner benutzen, um eine BU-Lücke auszurechnen, sondern ich habe irgendwie 28 verschiedene Tools, mit denen ich eine BU-Lücke berechnen kann. Welches nehme ich denn? Und da muss ich sagen, anfangs hat mir dieser Fahrplan gefehlt. Mittlerweile habe ich aber meinen Fahrplan. Ich habe ein Netzwerk, das größer ist als alles, was ich mir je hätte vorstellen können. Sonst würden wir heute wahrscheinlich auch nicht hier zusammensitzen. Und kann mir wirklich aussuchen, mit wem ich zusammenarbeite. Und wenn ich sage, du hast gerade eben Gold gesagt, ne? Wenn ich jetzt sage, hey, ich habe irgendwie jemanden, der mal Gold als Investment kaufen will, dann muss ich nicht gucken, wer in meiner Direktion, in meinem Vertrieb für das Thema Gold zuständig ist, sondern ich kann einfach gucken, wer auf dem Markt ist da für Gold. Ey, passt der zu mir? Passt der zu meinen Werten? Cool, mit dem kann ich zusammenarbeiten. Ja. Und diese Freiheit ist unbezahlbar.
Ja, also als Herausforderung, man muss sich schon ein bisschen, man muss Eigeninitiative ergreifen, um dahin zu kommen, dass man sein Unternehmen so aufbauen möchte, wie man sich's vorstellt, definitiv, also welche Tools nutze ich und so weiter.
Ja.
Aber es gibt dir ja auch als Makler eine gewisse Sicherheit, weil wenn du selber jetzt gefiltert hast, dir das angeschaut hast und so weiter und so fort, dann weißt du, ey, wenn ein Vertriebspartner morgen vor dir sitzt oder auch ein Kunde vor dir sitzt, dieses Produkt oder dieses Tool habe ich bewusst ausgesucht, weil das die und die Vorteile bringt. Das heißt, du sicherst dich ja auch oder sicherst dein Unternehmen und deinen Kundenstamm auch, weil du eine fundierte Entscheidung getroffen hast, warum du diese Tools nutzt. Und ich glaube, das sind so Punkte, die man als Makler auf jeden Fall hat, wenn man angehender Makler ist oder Makler werden möchte. Aber auch dahingehend, liebe Freunde, kurze Werbung auch nochmal für uns. Ja, wir unterstützen euch auch in der Hinsicht, was nutzt ihr, wie nutzt ihr und so weiter und so fort. Also in den Erstgesprächen mit uns tun wir euch im Prinzip auch erklären, warum es sinnvoll ist, dieses oder dieses Tool zu nutzen, um euch auch ein bisschen Arbeit abzunehmen. Aber vor ein paar Jahren gab es diese Möglichkeiten nicht und so musste man sich im Prinzip alles eigenständig, selber erklären und auch selber irgendwie den Mehrwert. Weil da hast du, das hast du bestimmt auch gemacht, hast du so ein, nehmen wir mal jetzt Gold als Beispiel, jetzt hast du so einen First Call mit so einem Goldunternehmen und das Witzige ist, alle erzählen dir, dass sie die krassesten und besten sind und ich habe die dann irgendwann gegenseitig ausgespielt. Nehmen wir mal an, der eine hätte gesagt, ja, bei uns gibt es irgendwie Beispiel 80% Provision, das ist jetzt alles fiktive Zahlen. Dann habe ich zu dem anderen Unternehmen gesagt, ja, bei denen gab es aber 90%, obwohl es gar nicht stimmt. Und dann haben die gesagt, ja, aber ja, guck mal, wir können dann noch das und das machen. Und dann echt ein Ding immer. Und dann musste ich immer, am Ende habe ich dann wirklich so einfach das und dann nebeneinander gestellt und so, okay, das ist das Richtige, weil es macht Preis-Leistung für alle Parteien am meisten Sinn.
Ja.
Aber ja, das sind die Herausforderungen, die man hat. Aber da unterstützen wir mittlerweile auch viele Vermittler, um einfach zu schauen, was ist am sinnvollsten. Okay, cool. Welche Tipps hättest du für jemanden, der gerade im Strukturvertrieb oder in der Ausschließlichkeit ist und vielleicht mit dem Gedanken spielt, Makler zu werden?
Ja, also ich kann nur sagen, ich habe ein Lieblingszitat, habe ich von meiner damaligen Abiturlehrerin in Deutsch mitgenommen. Das ist von Immanuel Kant gewesen, was ist Aufklärung, verdiene dich deines eigenen Verstandes.
Nochmal, aber in langsam, Vincent. So wirklich so. Zitat, Doppelpunkt.
Zitat Immanuel Kant. Bediene dich deines eigenen Verstandes. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man die Dinge einfach mal hinterfragt. So, wir haben es vorhin schon gesagt, einfach mal blinden Handelsvertretervertrag unterschrieben. Hinterfrage mal die Dinge, die du aktuell in dir hast, ob es Glaubenssätze sind, ob es einfach nur Gedanken sind, ob es vielleicht auch Ideen sind. Konkretisier das Ganze mal, frag dich mal, welche Herausforderungen du hast. Und wenn du nach Lösungen suchst, sei offen. Ich musste mir damals alles selber zusammensuchen. Damals gab es noch keinen Makler für Makler, so wie es heute wie Makler gibt. Ich meine, ich habe Sam damals nach, glaube ich, 1,5 oder 2 Jahren Maklerschaft kennengelernt und habe mir so gesagt, ey, hätte ich dich damals mal kennengelernt, ne? Das hätte mir so viel Arbeit erspart, weil ich mir dachte, ey, das ist einfach ein Typ, der legt mir meinen Vergleich vor und sagt, ey, guck mal, in deiner Situation A, B oder C. So, das hat den Vorteil, das hat den Nachteil. So wie wenn ich jetzt einen Kunden in die Beratung bekomme und der sagt, welche Altersvorsorge muss ich abschließen, kann ich jetzt zu euch kommen und ihr sagt mir, hey, das passt zu dir. Nimm auch die Lösung.
Genau, das ist das, ja.
So, und deswegen kann ich jedem Gespräch mit euch empfehlen. Ob er am Ende mit euch irgendwie einen Weg geht oder nicht. Ich glaube, so Informationen schaden nur dem, der sie nicht hat. Und die Informationen würde ich nicht nehmen, weil die sind Gold wert. Und dann am Ende natürlich so eins meiner Lieblingszitate von Arnold Schwarzenegger.
Das ist halt cool, weil ich mache am Ende immer so Zitate, ne, zum Podcast. Und jetzt hast du direkt schon die Zitate, also passt perfekt. Was wäre dann so ein Zitat von dir, was dich so die letzten Jahre begleitet hat oder wo du sagst, das hat mich besonders geprägt?
Ja, ich hatte ja damals in der Zeit bei dem einen Vertrieb hatte ich echt dunkle Tage, weil da war es echt sehr, sehr, sehr knapp. Da war es wirklich nur noch Leben von der Hand in den Mund. So, meine Partnerin damals musste die Leasingraten für mich mit bezahlen, Miete bezahlen, weil ich echt so von Umsatz zu Storno gelebt habe. Und ich habe damals jeden Abend immer Gedankentanken, TED-Talks und sowas geguckt. Und da gab es eine Rede von Arnold Schwarzenegger, wo er gesagt hat, I hate Plan B. So, jeder Gedanke, jede Aktion, die du irgendwie in diesen Plan B steckst, bringt dich weg von deinem Plan A. Mhm. So, du brauchst dein glasklares Ziel vor Augen und musst jeden Prozent und jeden Mühe an Energie, den du hast, in diesen Plan A reinstecken, um es einfach, ja, zum Funktionieren zu bringen. Und das einfach jeden Tag auf einer kontinuierlichen Basis wieder tun und durchziehen. Dann wirst du eigentlich alles erreichen können, was du erreichen willst. Und das war was, was mich immer an diesen Fokus auch bewahren lassen hat. Finanzsiege, macht das einfach. Versuch diese ganzen Ablenkungen links und rechts auszublenden, die du ja dann in der Marktwirtschaft auch irgendwie nochmal mehr hast, weil du auf einmal so viele Möglichkeiten hast. So, du hast nicht nur diesen klaren Fahrplan, hab deinen Fokus, zieh dein Ding durch. Und das von Schwarzenegger hat mich echt an vielen Tagen durchziehen lassen. So, ich bin diesen Schwarzenegger-Fan und muss sagen, Typ's krass. Und das Zitat hat mich sehr, sehr, sehr oft auf jeden Fall motiviert. Und ich würde sagen, das ist auch so ein Leitsatz, den ich bis heute lebe.
Sehr schön. Freut mich. Also ich habe jetzt viel von dir gehört und muss sagen, eine tolle Persönlichkeit bist du. Und es freut mich auch, in dieser Finanzdienstleistungsbranche Menschen wie dich kennenzulernen und dass auch Menschen wie dich so einen Job erfüllen. Weil leider Gottes gibt es viele, die eigentlich nur den Verkauf als Fokus haben und dann uns, ich ziehe mich da jetzt auch mit rein, uns die Herz am rechten Fleck haben und im Prinzip Kunden gut aufstellen möchte und so weiter, die es dann schwieriger haben. Deswegen lade ich auch grundsätzlich hier immer die coolen und erfolgreichen Finanzdienstleister ein, Versicherungsmakler, die einen guten Job da draußen machen, um auch Menschen, Kunden, wenn wahrscheinlich auch aus deinem Netzwerk und meinem Netzwerk hier zuhören, einfach mal ja die Möglichkeit zu bieten, dass es auch viele in der Branche gibt. Ich sage immer, ich bin so der Batman der Finanzdienstleistungsbranche. Das hört sich immer witzig an, aber ich vielleicht in der Branche, die nicht den guten Ruf hat. Ich bin auch nicht Superman, sondern ich bin Batman. Ich unterscheide mich, bekämpfe die Bösen und möchte im Prinzip und bin trotzdem in der schlechten Branche.
Das ist so immer so die metaphorische Darstellung.
Aber ja, das freut mich sehr. Ich glaube, von Vincent kann man viel lernen. Aber am Ende sehe ich auch hier wieder sehr viele Parallelen zu mir, zu anderen Vermittlern, die im Strukturvertrieb gestartet haben, die irgendwann ja die Leitplanken als Hindernis gesehen haben, nicht mehr als Schutz, sondern wirklich als Hindernis. Er hat auch wahrscheinlich viel durchgemacht, wie wir rausgehört haben. Und am Ende des Tages ist er heute erfolgreich mit viel Blut, Schweiß und Tränen und aber auch im richtigen Moment die richtigen Entscheidungen zu treffen, vor allem offen zu sein, um sich etwas anderes anzuschauen oder anzuhören. Und demnach, lieber Vincent, wenn du jetzt noch was ergänzen möchtest, sehr gerne. Ansonsten danke ich dir vielmals für die Zeit und vielen Dank für den Input. Hat es Spaß gemacht. Ich muss sagen, wir haben ja anfangs gestartet mit Podcast so informativ und warum es sinnvoll ist. Mittlerweile gestaltet sich wirklich in so Entertainment. Das macht mir persönlich richtig viel Spaß, auch so coole Leute kennenzulernen, die wirklich einen guten Job da draußen machen.
Ja, ich kann an der Stelle nur sagen, vielen, vielen Dank für die Einladung. Weil mir ein geistiges Blumenpflücken war ein echt geiles Gespräch. Und es hat sich auch mit der Zeit immer mehr Dynamik entwickelt. Das ist genauso, wie du es gesagt hast. Ich kann da an der Stelle auch nur an jeden sagen, der hier gerade vielleicht zuhört, der auch vielleicht Versicherungsmakler ist oder der plant, in die Richtung zu starten. Wir sind immer offen für Kooperationen. Wir suchen Leute, die das Herz am rechten Fleck haben, die was in der Branche bewegen wollen, die sagen, hey, ich bin fachlich kompetent und mich stören vielleicht die ein oder anderen Dinge. Und ich habe Bock, was zu bewegen. Schreibt mir gerne eine Nachricht. Vielleicht finden wir zusammen. Wenn nicht, lernen wir uns zumindest kennen. Auch da ist es wie mit den Informationen. Kontakte schaden nur dem, der sie nicht hat. War schön, hier gewinnen zu sein.
Vielen Dank, lieber Vincent. Und demnach wünsche ich euch allen heute einen angenehmen Tag und einen angenehmen Abend. Und ja, bis bald. Euer Nadim von WeMakler.
Vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart. Das war Maklerverse, der Podcast von WeMakler. Für euren Erfolg in der Versicherungsbranche. Vergesst nicht, uns zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, einatmen, ausatmen, Maklerverse einschalten.